Also, das Thema, ich darf nur bis hier gehen, ich muss mich ein bisschen beherrschen, weil ich immer gerne rumspringe. Also, das Thema ASP.NET, was ist neu? Mein Name ist Oliver Arafat, ich bin Consultant bei Microsoft Deutschland. Und weil es immer eine der ersten Fragen ist, ich bin nicht verwandt mit Yasser Arafat. Ja, also keine Angst. kurz die Agenda für heute. Wir machen so einen schnellen Recap, was ist eigentlich passiert zwischen Visual Studio 2012 und 2013 und den mit verbundenen ASP.NET Release und den ganzen Updates, die dazwischen kamen. Ich versuche da so eine Viertelstunde durchzukommen, sind viele Folien mit viel Text, aber ich werde einfach nur so die wichtigsten Sachen versuchen rauszugreifen. Dann mache ich den Rest eigentlich Live-Demos, ja, einfach mal die neuen Features in Action zeigen. Und wenn ich jetzt ganz, ganz optimistisch bin, dann wird es vielleicht eine ziemlich kurze Q&A noch geben, ansonsten einfach nach dem Vortrag zu mir. Okay, also ASP.NET. Ich wollte mal einmal ganz kurz am Anfang ASP.NET und Webtools gegenüberstellen, weil ich glaube, das verwirrt manche Leute jetzt gerade im Hinblick darauf, weil so viele Updates kamen. Was wurde eigentlich geupdatet? Wir haben einmal auf der einen Seite ASP.NET, die Laufzeit, ja, und das ist gerade 4.5.1 jetzt. Und das hat einen Release-Zyklus von ungefähr 2 Jahren, sagen wir mal, derzeit. Und dann haben wir auf der anderen Seite die Web-Tools. Und die sind quasi on top of Visual Studio. Und der Update-Zyklus verläuft ein bisschen anders als bei ASP.NET. Nämlich, jetzt haben wir so eine 6-Monats-Kadenz ungefähr, wo die Web-Tools abgedatet werden. Und diese Web-Tools-Updates kommen eigentlich in zwei Formen. Einmal ja, Updates wirklich das Tooling selber, Editor, was auch immer, IntelliSense, neue IntelliSense-Möglichkeiten und zum Zweiten Updates für ASP.NET. Aber diese Updates werden nicht in den GAG geliefert, also in den Global Assembly Cache, sondern per NuGet, ja, was unser Package Manager ist. Ja, das heißt, neue Funktionalität wird auch kontinuierlich geliefert, aber eben nicht mehr als Teil von ASP.NET unbedingt, sondern als einzelne Packages, die man sich per NuGet ziehen kann. Und es erlaubt uns natürlich dann viel, viel besser und schneller Features auszurollen und euch im Wesentlichen zur Verfügung zu stellen. Das heißt, die Timeline schaut eigentlich so aus. Letzten September oder Oktober, ich weiß gar nicht mehr, was es war, kam ASP.NET 4.5 raus. Ist noch gar nicht so lange her eigentlich, mit Visual Studio 2012. Dann 6 Monate später, ASP.NET und Webtools 2012 2. Einige vielleicht erinnern sich von euch, Visual Studio Update 1 kam auch, ja, also das heißt, alle 3 Monate kommt auch ein Visual Studio Update, aber die Webtools, haben wir gesagt, kommen alle 6 Monate. Das heißt, da war der letzte Release. Und jetzt, ich glaube, es wird November sein, mit ASP.NET 5.1 und Visual Studio 2013 kommen die neuen großen Updates für den Webtools-Bereich. Und den wollen wir uns einfach mal anschauen. Das heißt, ich mache jetzt eine kurze Zusammenfassung, was sich eigentlich jetzt in diesen 3 Perioden getan hat. Stelle ich kurz die besten Features vor, sage ich einfach mal, und dann tauchen wir direkt ein in die Live-Demos. Okay, ganz am Anfang, ASP.NET 4.5. Was war da so neu? Scripts and Libraries as NuGet. Das heißt, wenn man heute File New Project macht und ein neues Webprojekt macht, dann ist beispielsweise jQuery höchstwahrscheinlich out of date. Da gibt es schon mehrere Versionen. Das heißt, ich kann mir jetzt die neue Version beispielsweise einfach per NuGet aktualisieren lassen oder holen. Das war eine Neuerung. Web Optimization. Einfach, dass ich Bundles mir ziemlich einfach erstellen kann. Ja, eine Tätigkeit, die, glaube ich, was weiß ich, wie viele Entwicklungsteams selber programmiert haben. Ja, ist jetzt drin. Web Optimization und Bundling. Dann, was viele, glaube ich, gar nicht wissen, allein mit ASP.NET 4.5, es ist eine Anwendung, ist 30% schneller ungefähr, verbraucht weniger Speicher. Und ich muss diese Anwendung noch nicht mal rekompilieren. Das heißt, ich kann heute eine ASP.NET 4.0-Anwendung nehmen, die auf eine 4.5-Maschine deployen und sie ist von Haus aus schneller und verbraucht weniger Speicher. Das war kein freudscher Versprecher. Webforms, HTML5 Support. Es gibt da einen guten Ausdruck von Scott Hanselman, wenn ich weiß nicht, ob ihr den kennt. Ich komme darauf, ich hatte letztens mit einem gesprochen, warum überhaupt noch Aktualisierungen für Webforms? Entwickelt du auch noch irgendjemand mit Webforms? Ich meine, MEC ist jetzt ziemlich hip, Web API. Wer macht überhaupt noch Webforms? Und Scott Hanselman hat das eigentlich ganz gut auf den Punkt gebracht. Er hat gemeint, die Webform-Entwickler sind so ein bisschen so die schwarze Materieentwickler. Ja? Sie nehmen so den Großteil des Universums ein, aber wir können nicht beweisen, dass sie existieren. Ja? Aber es gibt noch sehr, sehr viele von denen da draußen. Und es gibt diese Anwendungen, die auf dieser Technologie basieren. Und die Leute warten darauf, dass neue Sachen kommen. Und die wollen natürlich auch teilnehmen an die Neuerungen. Das heißt HTML5-Support, Model Binders, Request Validation. Wenn ich jetzt böse wäre, all das, was es bei MVC schon lange gibt. Dann nach 4.5, nachdem 4.5 rausgekommen ist, haben wir uns natürlich gefragt, okay, wie kann man ASP.NET noch besser machen? Wie können wir auf die neue Welt eigentlich adäquat reagieren? Und eine gute Entscheidung, wie ich finde, war, dass wir gesagt haben, okay, wir Open Source oder wir machen den ganzen Stack Open Source in. Ja? Das heißt, seit Monaten, fast schon Jahren, nicht Jahren, aber seit Monaten, sagen wir mal, ist ASP.NET MVC, Web API, Web Pages, das ist Open Source auf CodePlex. Wer will, kann jeden Tag sich die neuen Sourcen runterziehen und mit denen Daily Build spielen. Das ist kein Problem. Genauso wie Entity Framework, Open Source auf CodePlex. SignalR, im Wesentlichen Library für Echtkommunikation, Echtzeitkommunikation im Netz auf GitHub. Das ist alles da. Man kann jederzeit mit den Sourcen spielen. Ja, und dadurch ist natürlich auch möglich, Contributions von der Community, von der Open Source Community mit reinzunehmen. Ihr alle könnt euch beteiligen an der Entwicklung von diesen Stacks. Und es gibt viele Beispiele, wo das schon geklappt hat. Wir werden nachher ein paar Beispiele sehen, die wirklich von Contributions aus der Open Source Community kommen und die dort integriert wurden. Oh, sorry. Okay. Webtools. Wichtiges Feature meiner Meinung nach Roundtripping. Wer hat davon schon gehört? Roundtripping? Keiner, okay. Wichtige Idee, richtig coole Sache. Die Idee dabei ist, dass ich sagen kann, okay, ich habe hier mein Projekt. Das habe ich mit 2012 oder 2010 erstellt. Und jetzt habe ich quasi in meinem Team, ist vielleicht der Architekt oder irgendwie ein fortgeschrittener Senior Engineer und der will schon mit den neuen Features rumspielen und will die auch an dem Projekt ausprobieren. Ja? Aber er will, wenn er dieses Projekt öffnet, will er das natürlich nicht zerstören, ja? Oder er muss es dann vielleicht erst konvertieren. Die Idee bei Roundtripping ist, dass ich heute mit 2013 beispielsweise ein 2010er Projekt nehmen kann und das öffnen kann, neue Features ausprobieren kann und die Änderung vielleicht auch wieder zurückspielen kann auf eine Person, die 2012 erst verwendet beispielsweise. Ziemlich wichtig, denke ich, wenn man verschiedene Features ausprobieren will und nicht die ganze Zeit die Projekte konvertieren will. Neuer CSS-Editor und neuer JavaScript-Editor. Soweit ich weiß, ich bin ja nicht Part der Produktgruppe, aber der CSS-Editor wurde komplett neu geschrieben, von Scratch. Ja, das heißt, jedes Überbleibsel, was da war, komplett weg, komplett neu geschrieben. Und das erlaubt uns jetzt wirklich sehr, sehr interessante Features, auch die werde ich nachher gleich mal zeigen, in der Live-Demo, die jetzt möglich sind, die vorher nicht möglich waren, weil es eben komplett neu geschrieben wurde. Dann 2012.2, Webforms, Scaffolding ist jetzt auch endlich drin seit dem Release. Friendly URLs, die Webforms-Entwickler vielleicht unter euch, die kennen das ja, man hat in der URL immer diese hässlichen .aspx-Endungen, das ist Vergangenheit. Ja? Ich kann jetzt ganz schöne Routen mir definieren in meiner URL, Customers/1 oder 2, was auch immer. Ich habe nicht mehr diese .aspx-Endungen. Friendly URLs, soweit ich weiß, war das sogar eine Open-Source-Contribution. Es hieß SmartyRoutes. Kennt das vielleicht noch einer? Wurde umbenannt, weil ein Anwalt bei Microsoft hat wohl gemeint, SmartyRoutes, naja, verklagt uns da irgendwer wegen irgendwelchen Namenskonventionen. Ihr kennt den Süßigkeitenhersteller vielleicht, Smarties. Das war der Grund, warum es jetzt Friendly URLs heißt. Okay, außerdem Syntax-Highlighting für CoffeeScript, Knockout, Mustache, Handlebars. Das heißt, wir haben hier auch viele Open-Source-Projekte oder die Unterstützung für Open-Source-Projekte richtig aufgebohrt. Okay, 2013. Ich glaube, einer der letzten Textfolien. Das heißt, ihr seid gleich durch. Wir können gleich mit Demos anfangen. Was hat sich jetzt geändert im neuen ASP.NET Release und Webtools 2013, die in Visual Studio 2013 drin sind? Die wichtigste Idee, denke ich, oder das Wichtigste, ist One ASP.NET. Und das werden wir gleich mal sehen, was sich dahinter verbirgt. Merkt euch das schon mal, One ASP.NET ist, denke ich, eine der größten Neuerungen. Ein komplett neu geschriebenes Membership-System basierend auf Owen, sage ich auch noch gleich was dazu. Neue Templates, der Server Explorer wurde aufgebohrt. Es gibt einen neuen HTML-Editor beispielsweise, der wurde auch komplett neu geschrieben, basierend auf MEF, das ist der Managed Extensibility Framework. Erlaubt nun auch, das Ganze sehr, sehr modular zu gestalten und neue Updates ziemlich schnell reinfließen zu lassen. Und Browserlink, auch das zeige ich noch in der Live-Session. Okay, OneASP.NET, vielleicht ganz kurz. Den Dialog kennt ihr? Find a project. Und ich habe diese unglaublich große Liste an verschiedenen Templates. Und das Problem ist, welche nehme ich? Ja, das heißt, meistens weiß ich nicht, weil vielleicht will ich nicht nur Webforms drin haben, ich will auch Web-API drin haben. Vielleicht will ich einen Teil in MVC schreiben, ich brauche aber einen anderen Teil in Webforms. Was mache ich? Ja, und die Frage war mal, ist es überhaupt supported von Microsoft? Kann ich MVC in Webforms mischen? Ist es erlaubt? Und seit OneASP.NET ist die Frage eindeutig, ja, es ist alles eins. Das heißt, dieser Dialog ist Vergangenheit. Den wird es so nicht mehr geben in der neuen Version. Der neue Dialog ist so. Es gibt nur OneASP.NET. Das ist der Einstiegsdialog. Und wenn ich dann weitergehe, dann sehe ich im Wesentlichen, habe ich jetzt meine verschiedenen Templates, das werden wir auch noch gleich sehen, für MVC, für Web-API, Webforms, verschiedene andere verschiedene Templates für Facebook, Single-Page-Applications. Das Schöne ist, ich kann alles mit einem kombinieren. Wir sehen, wo ich darf hier nicht raus, wir sehen da unten diese, wo ich diese Häkchen machen kann. Hier kann ich also sagen, ich will MVC als Grundlage vielleicht, ja, so soll das Grundlayout ausschauen, meine Ordnerstruktur, aber ich will Web-API dazu haben oder auch noch Webforms. Oder was auch immer. Ich kann alles mit allem kombinieren. Es gibt ja keine künstlichen Grenzen mehr einfach. Und das ist das Schöne an dem neuen ASP.NET Release. Und was auch wichtig ist, das, was jetzt alles noch weiß ist bei den Templates, wird in Zukunft hoffentlich, soweit sind wir meines Wissens noch nicht ganz, aber es wird kommen, können durch Templates quasi besetzt werden oder können auch mit reinkommen, die von euch kommen, von der Entwicklergemeinde. In Zukunft von NanCFX kann dort sein, OpenRaster, Fube MVC. Alles, was man sich vorstellen kann, kann hier auch bald drin sein. Und diese Templates können dann als NuGet-Packages geschippt werden. Ja? So ist die Vision, so wird es kommen. Das heißt im Wesentlichen, die Templates, die ihr macht, oder existierende Frameworks, die es schon gibt, wie NanCFX, ist ja auch gerade in aller Munde, das ist auch ASP.NET. ASP.NET ist nicht nur mehr MVC, Webforms, Web-API. OneASP.NET ist sehr viel mehr. Und ihr könnt im Wesentlichen ASP.NET erweitern um eure Frameworks und eure Templates und die werden in Zukunft genauso Bestandteil sein wie die Frameworks, wie Webforms oder MVC. Okay, letzte Folie und dann kommen wir jetzt zu den Live-Demos. OneASP.NET, was heißt das? Wir haben gerade gesehen, ein einheitlicher Einstiegsdialog. Es gibt nur noch ASP.NET-Projekt, Scaffolding. Ja, also auch Webforms-Entwickler haben in Zukunft die Möglichkeit, schön von diesen schönen Scaffolding-Möglichkeiten Gebrauch zu machen. MVC, Webforms, Web-API leben alle friedlich zusammen, ja, keine künstlichen Barrieren mehr. Neues Identity-System, das werde ich gleich mal zeigen, das auf Owen basiert. Owen, Web Interface for .NET, könnt ihr mal auf Bing googeln, wenn ihr Lust habt. im Wesentlichen so eine Middleware-Abstraktion, eine Definition, ja, die mir im Wesentlichen erlaubt, in die HTTP-Request-Pipeline mich einzuklinken und dort Veränderungen zu machen. Das Schöne ist an Owen, es ist nicht mehr abhängig von System Web und somit auch nicht mehr abhängig von IIS. Das heißt, ich kann heute schon hergehen und ein Web-API-Projekt bauen oder erstellen. Web-API basiert auf Owen jetzt im neuen Release und kann es safe hosten. Oder ich kann es in einem Windows Service hosten, wenn ich will. Ja? Wir bleiben eigentlich keine Möglichkeiten mehr verwehrt. Ja, das ist sehr, sehr schön. Also, wenn ihr da mehr Details wollt, einfach mal auf eurer Lieblingssuchmaschine danach suchen. Okay. Bing, oder? Gut. Okay, Demo. Okay, dann starten wir mal Visual Studio 2013 und legen ein neues Projekt an. Wie erwähnt, ich habe hier nur noch eine Wahl im Wesentlichen. Und was ich jetzt einfach mal mache, ist ein MVC-Projekt und ich sage auch, ich will eine API mit drin haben. Ich könnte auch noch Webforms dazu machen, wenn ich wollte. Will ich jetzt aber nicht. Ja? Das heißt MVC und Webforms. Authentication hat sich auch ein bisschen geändert, der Dialog. Wir haben schon in der Session, wer hier da war, vom Holger Sitte, haben wir das ja auch schon kurz angerissen, habe ich jetzt die Möglichkeit, Cloud-Accounts mit reinzunehmen oder auch Windows-Authentication. Individual User Accounts, das heißt, hier habe ich schon Authentication über OpenID oder OAuth gleich inkludiert, über Facebook, Twitter, Google, Microsoft, was auch immer. Zeige ich gleich mal, wie einfach das funktioniert. Und dann sage ich einfach mal okay und erstelle das Projekt. Okay. Jetzt baut er gerade das Projekt zusammen, holt sich die ganzen NuGet-Packages, die er dafür braucht. Und gleich werden wir eine wunderschöne Ansicht sehen. Genau, da ist es. Und dann starte ich das Projekt einfach mal, um euch mal zu zeigen, wie jetzt die erste Seite quasi aussieht, wenn man mal noch gar keine Modifikation gemacht hat. Habt ihr, glaube ich, auch schon heute ein paar Mal gesehen. Schaut schrecklich aus. Okay, ich glaube, der Punkt war einfach, das Template, auf das es jetzt basiert, ist Bootstrap. Bootstrap kommt ursprünglich von Twitter, ist, wenn man so will, ein CSS-Framework, was mir ziemlich schnell erlaubt, schöne Layouts zu machen. Es ist out-of-the-box responsive, das heißt, wir sehen hier, wie diese drei Spalten, wenn das Fenster kleiner wird, in eine Spalte übergehen. Hat ein standardisiertes Vokabular, wie ich mein Markup quasi stylen kann. Das heißt, ein Designer kann unabhängig vom HTML-Code ziemlich einfach seine Styles dafür machen, weil die Sprache dafür standardisiert ist über Bootstrap, wenn man so will. Okay, versuchen wir mal, da Veränderungen zu machen auf der ersten Seite und einfach mal, damit ihr ein Gefühl kriegt, wie Bootstrap so ein bisschen funktioniert. Und zwar, ich mache mal hier eine vierte Spalte rein. Okay, ich sage, wie das funktioniert. Ich gehe in Views, Home, Index und was wir hier sehen, ist im Wesentlichen jetzt diese drei Spalten. Wie Bootstrap aufgebaut ist, es gibt insgesamt 12 Spalten, muss man sich so vorstellen, 12 Spalten. Und mit diesem Span-Attribut kann ich sagen, wie viele Spalten jetzt für diesen Block hergenommen werden sollen. Ja? Jetzt habe ich quasi gerade drei Spalten, die 4 breit sind und jetzt will ich eine vierte hinzufügen. Das heißt, was ich machen muss, ich füge hier mal eine hinzu. Ich bin fort, kopiere mir das hier einfach mal raus. Und ändere jetzt natürlich, weil ich 4 Spalten habe, dürfen die noch 3 breit sein. Ändere das hier entsprechend um auf Span 3. Und mache hier vielleicht noch eine Änderung. Noch ein bisschen größer. So? Ist okay? Ja? Übrigens ein cooler Shortcut, hatte ich letztens gehört. Dieser Shortcut Control Q ist der am wenigsten verwendete, verwendeten Shortcuts von Visual Studio, obwohl der verdammt cool ist. Weil ich habe gerade gesehen, ich habe keine Ahnung eigentlich, wo man die Font Size einstellt, aber ich kann einfach Font Size tippen, ja, und dann nutzt mich das Ding gleich hier hin, was ziemlich praktisch ist. Kennen viele nicht, verwenden viele nicht, ich weiß nicht warum. Okay, gut, dann können wir mal schnell den Titel verändern. House Evolution Rocks. Und hier mache ich vielleicht mal einen anderen Text hin. Und sag einfach mal, wow, oder? Habt ihr es gesehen? Soll ich es nochmal machen? Das ist Teil von Zen Coding. Ich zeige euch das mal ganz kurz. Zen Coding ist ziemlich cool. Beispielsweise will ich jetzt einfach mal 4 List-Items machen, wo jeweils ein Text in einer Div-Klasse drinsteht. Wie ich das mache, ich mache eine Liste, UL-Element, darunter, sag ich mal, sollen 4 Listen-Elemente sein und darunter soll eine Div-Klasse mit dem Klasse Foo sein und darunter wiederum will ich jeweils die ersten 5 Wörter von diesem schönen Loren Ipsum-Text. Zack, und da sind sie. Das ist sein Code. Ziemlich cool. Oh, danke, danke. Vielen Dank, vielen Dank. Eine fantastische Sprache, die man unbedingt mal lernen muss. Lässt die Produktivität wirklich explodieren. Okay. Okay, und da ist die 4. Spalte. False Evolution rocks. Und hier die 4 Punkte. Okay. Schauen wir uns mal ein bisschen weiter an, was man damit noch machen kann mit den verschiedenen Editoren. Wenn wir uns mal die Seite anschauen und wir gehen jetzt mal davon aus, ich wäre auf einem mobilen Device, dann wäre es ungefähr so groß, sagen wir mal. Okay? Und das sieht man jetzt gar nicht so gut, weil der Unterschied zwischen Grau und Weiß ist auf dem Beamer nicht zu erkennen, aber wenn ihr den sehen würdet, dann würdet ihr sehen, dass genau hier grau ist und das T ein bisschen überlappt. Okay. Oh, sorry. Ja, jetzt muss ich nur noch hier rausfinden. Ganz kurz, ich hatte eigentlich so ein tolles Tool, das ich leider nicht jetzt gestartet habe. Okay. Hier bin ich. Okay. So. Gehen wir nochmal zurück. Ich starte nochmal ganz kurz neu. Okay. Und jetzt geht's. So, und was ich jetzt eigentlich zeigen wollte, war, dass dieses T hier ein bisschen aus diesem Rahmen, den man leider nicht sieht, weil jetzt alles weiß ausschaut, rauslappt. Ja? Und ich will, dass es umbricht. Ich will, dass ASP.NET einfach umbricht. Er bricht es jetzt gerade nicht um, weil das ein Wort ist. Das heißt, was mache ich? Ich gehe in den entsprechenden Style rein und sage Word Wrap Break Word. Okay, und ist umgebrochen, jetzt schaut es gut aus. So, das war jetzt keine Kunst. Warum mache ich das? Warum zeige ich euch das? Das Schöne ist, wir sehen, es ist jetzt gerade unterringelt. Warum ist es unterringelt? Weil er sagt mir, Browser Compatibility Adding Add Missing Vendor Specific Properties to Word Wrap. Das heißt, was uns der CSS-Editor gerade sagt, ist, dass so, wie unser CSS jetzt gerade dasteht, wird es nicht auf allen Browsern funktionieren. Das heißt, was wir machen können, wir können es automatisch fixen lassen und sagen Add Missing Vendor Specifics. Zack. Und er fügt uns automatisch hier das entsprechende MS-Tag hinzu. Und wenn wir jetzt mal drüber gehen, dann sehen wir, dass das für den IE8 ist. Der IE8 kann mit dem WordWrap CSS-Tag nichts anfangen. Aber Visual Studio war so schlau und hat uns gesagt, okay, nimm MS-WordWrap, dann sind wir auch beim IE8 auf der sicheren Seite. Dann sage ich noch was anderes. Ich mache das hier mal kleiner. Kleiner das. Das schließe ich. Und mache jetzt mal Folgendes. So, nein. So. Was ich jetzt mache, ich verändere jetzt mal die Hintergrundfarbe. Background Color. Was schön ist, er gibt mir jetzt gleich, wenn ich so ein Rautensymbol an, ich kann hier die verschiedenen Farben auswählen. Ja, ich nehme jetzt einfach mal ein schönes Rot. Und was ich jetzt mache, ich mache einfach ein Save. Und ich habe nur Save gemacht und jetzt wurde automatisch das CSS gleich aktualisiert im Browser, was eigentlich sehr schön ist. Das heißt, ich muss kein Reload machen. Das heißt, jetzt kann sich das CSS automatisch synchronisieren und ich sehe die Änderungen sofort. In dem Zusammenhang gibt es jetzt ein ganz, ganz cooles neues Feature und das heißt Browser Link. Wer hat davon schon gehört? Noch keiner? Okay, cool. Fantastisches Feature. Ich starte mal noch Chrome, Firefox. Muss den natürlich ein bisschen kleiner machen. So. Und kopiere mal die Adressen und gebe die hier ein. Und kopiere die Adresse und gebe die auch hier ein. Okay. So, das heißt, ich habe jetzt hier schön verschiedene Browser. Ich glaube, wenn man zwei sieht, passt das auch. Und jetzt ändere ich nochmal die Farbe. Und sagen wir mal, sie wird, nehmen wir so ein schönes Blau. Ich speichere wieder ab. Und was wir jetzt sehen, alle Browser, die ich gerade offen habe, die verbunden sind mit der Web-App, aktualisieren sich automatisch. Das könnte jetzt CSS sein, ich könnte aber auch andere Änderungen machen, am HTML-Code beispielsweise. Und die Änderungen, pflanzen sich sofort auf alle Browser, die verbunden sind, fort. Wie funktioniert das? Dahinter steckt SignalR. SignalR ist diese neue Library für Echtzeitkommunikation. Und jede Anwendung, die sich jetzt oder die ich starte über diesen Link, verbindet sich automatisch mit Visual Studio. Das heißt, Visual Studio kann jetzt im Wesentlichen, oder was es macht, ist eigentlich ein Multicast an die ganzen verbundenen Browser und sagt, hey, datet euch bitte alle ab. Ja. Das ist aber nur der Anfang. Ich glaube, das Feature hat sehr, sehr viel Potenzial. Es gibt schon Demos, wo beispielsweise einer in eine Textbox Text eingibt. Ja. Und dieser Text wird dann Visual Studio gesendet und Visual Studio sendet es wiederum an alle anderen Browser. Das heißt, ich tippe in einer Textbox was ein, und der Text wird automatisch übernommen und wird an alle anderen verbundenen Browser gesendet. Und das ist ziemlich nützlich, ja? Weil jetzt haben wir wirklich eine Verbindung zwischen der IDE und den Browsern, die offen sind. Und die beiden können kommunizieren. Und dadurch können sehr, sehr viele Informationen ausgetauscht werden. Und wenn man sich jetzt mal vorstellt für einen Webdesigner, der noch einen zweiten Monitor hat, der auch ein bisschen größer ist als dieser Monitor hier, ja, dann kann man sich vorstellen, dass es unglaublich nützlich ist, weil er kann wirklich 4, 5 verschiedene Browser oder mobile Emulatoren auf dem einen Screen haben und auf dem anderen einfach verschiedene CSS-Sachen ausprobieren und schauen, wie die sich verhalten in den verschiedenen Browsern. Ja, weil jeder, der mit Webentwicklung zu tun hat, weiß, da gibt es sehr, sehr viele Fixes. Also damit ein Layout genauso schön aussieht, auf allen Plattformen bedarf es dann doch einiger Anpassungen. Und es ist sehr, sehr sinnvoll und nützlich. Okay. Soweit dazu. Dann würde ich sagen, bauen wir mal noch eine kleine App. Und machen Folgendes. Wir hatten vorhin davon gesprochen, dass jetzt Gmail, Outlook, Facebook, Twitter ziemlich einfach sich integrieren lassen für Authentifizierungszwecke. Das ist in der Tat so. Um es euch einmal zu zeigen, wie einfach das ist, kann ich hier mal in startup.auth gehen. Das ist im Wesentlichen die Klasse, wo wir die Authentifizierungskomponente, wenn man so will, konfigurieren können. Und wie wir sehen, sind hier schon verschiedene Sachen drin. Ich kommentiere jetzt einfach mal das hier aus und sage, ich will Google Authentication verwenden. Ich will mich über Google authentifizieren, über meinen Gmail-Account. Warum nicht? Warum soll ich das selber schreiben? Okay. Das mache ich einfach mal. Ich starte mal die Applikation neu. Und was ich jetzt gleich sehen werde, auch noch mit dem schönen blauen Hintergrund, okay. Wenn ich mich jetzt einloggen will, okay, schaut ein bisschen hässlich gerade aus, aber es macht nichts, habe ich jetzt hier Google. Ja, das heißt, ich kann hier auf Google gehen, kann hier meine E-Mail-Adresse eingeben, mein Passwort. Das akzeptiere ich. Hier sehen wir übrigens, dass es OAuth ist. OpenID, sorry. Okay. Und ich akzeptiere. Das war klar. Ich hatte es gestern noch extra noch ein paar Mal gemacht. Da hat es immer funktioniert. Okay. So, jetzt bin ich eingeloggt. Scheint irgendwie ein Cookie-Problem zu sein. Da bin ich jetzt noch nicht ganz dahinter gekommen. Aber nehmen wir mal an, das hätte jetzt einfach so schön geklappt. Dann komme ich auf die Seite und sage, ich kann mich registrieren. und ich bin eingeloggt über Google. Wenn ich jetzt meine eigene Seite, wenn ich bestimmte Bereiche schützen wollte, müsste ich eigentlich nur ein Authorize-Attribut über die, über die entsprechende Controller-Action oder über die ganze Klasse setzen. Ziemlich einfach, die Integration mit den verschiedenen Social Services. Okay, machen wir weiter. Fügen wir mal ein Model hinzu. Das heißt, wir bauen die berühmt-berüchtigte Person-Klasse. Und ja, die Person hat auf jeden Fall mal eine ID. Oh, sorry, eine ID. Dann hat sie einen Vornamen. Ah, jetzt war ich. So, okay, egal. Sie hat ein Nachnamen. Und ihr schon seht, das ist ziemlich langweilig. Machen wir einfach den Rest so. Das heißt, und noch ein Alter. Postleitzahl und Ort. Okay? Das ist mein Model. Und dafür will ich jetzt im Wesentlichen einfach was generieren lassen. Und zwar eine Seite, mit der ich neue Personen anlegen kann. Oder editieren kann oder löschen kann. Ich meine, ihr kennt wahrscheinlich diese Beispiele. Aber es ist ziemlich einfach. Und zwar mache ich Folgendes. Ich kann jetzt einfach sagen, ich will ein Scaffold hinzufügen. Und zwar ein MVC5-Controller, gleich der das Entity Framework benutzt. Das heißt, ich will gleich eine Abstraktion zu meiner Datenbank, einen ORM-Mapper. Und lass mir das hier einfach mal generieren von Visual Studio. Ein Person-Controller als Modell, auf Basis dessen es gehen soll, nämlich unsere gerade erstellte Personenklasse. Und als Data-Context, der im Wesentlichen meine Abstraktion zur Datenbank darstellt, den Namen vom Kontext. Und ich lege Add. Und er generiert mir das jetzt einfach. So, der stellt jetzt also die verschiedenen Views für die CRUD-Methoden, Create, Update, Delete, den Controller, den Data-Context, der mir eben die Datenbank abstrahiert. Und wenn wir jetzt hier mal reinschauen, dann sehen wir hier, dass jetzt eben diese Views einmal erstellt hat. Ja, einfach out of the box. Und wir sehen unter Controllern, ja, genau, okay. Starten wir mal die Web-App. Schauen wir uns das mal an, wie es aussieht. Und gehen auf Person. Okay, ganz normale Seite. Ja, jetzt kann ich hier mal ein anlegen. Ich lege mal mich selber an. Ich komme übrigens aus München. Wunderschöne Stadt. Okay, sag Create. Und es ist drin, in der Datenbank schon. Okay, ich kann jetzt editieren, ich kann mir die Details anzeigen lassen, ich kann es löschen. Das alles wurde mir jetzt schon generiert. Was jetzt ganz cool ist, Was jetzt ganz cool ist, ich habe jetzt diesen einen DB-Kontext erstellt. Und angenommen, ich wollte jetzt noch ein REST-Service darauf bauen. Ein REST-Service, der mit so einer bestimmten ID die Person zurückgibt, in JSON. Ja? Den DB-Kontext habe ich schon. Und wenn jetzt alles gerade nicht eine größte Lüge war, die ich erzählt habe, mit OneASP.net und jeder kann mit jedem, dann sollte es jetzt eigentlich ganz, ganz einfach sein, einen entsprechenden Web-API-Controller anzulegen, der auf denselben Personenkontext zugreift wie mein Web-Controller. Okay, schauen wir mal, ob ich nur Quatsch erzählt habe und machen das einfach mal. Also ich gehe wieder auf Scaffold und sage, ich will einen Web-API-Controller. Okay. Ich nenne ihn jetzt mal, aus einem Grund, den ihr gleich sehen werdet, Async Person Controller. Ich klicke das Häkchen extra nicht an. Ich sage, als Modell nehme ich wieder Person und als Data Context Personenkontext. Okay. Klick Add. Und jetzt generiert er mir wieder einen Web API Controller, der im Wesentlichen. Oh, ich bin noch im Debug-Modus, da kann ich keine Änderungen machen. Er hat mir aber trotzdem hinzugefügt. Passt. Okay, jetzt sehen wir, im Wesentlichen hat er wieder einen Web-API-Controller generiert, der jetzt auf denselben Personenkontext zugreift, der hier, wie, oder beziehungsweise eigentlich links, wie mein Webcontroller. Und es ist toll, das heißt, hier kann ich das einfach wiederverwenden. Jetzt, was auch sehr schön ist mit ASP.NET 4.5, gibt es die neuen Async-Schlüsselwörter. Ich weiß nicht, ob ihr die schon kennt, ob ihr davon gehört habt. Und die kann ich jetzt ziemlich einfach hier verwenden. Das heißt, ich kann sagen, Async, da muss ich daraus natürlich einen Task machen. Ich informiere das einfach. Dann sage ich hier find async und hier noch ein await. Okay, und schon ist diese Methode asynchron. Was bringt mir das eigentlich? Davor war sie synchron. Das heißt, jeder HTTP-Request, der reinkam, um sich jetzt so ein JSON zu holen oder ein Datum aus diesem Personen-API, der war geblockt, der Thread. Ja, der musste jetzt so lange warten, bis ASP.NET im Wesentlichen das ganze I.O. gemacht hat. Also Zugriff auf die Datenbank, auslesen, finden des Datums, zurückgeben, alles I.O. So lange war dieser Thread blockiert. Jetzt ist es asynchron, das heißt, der Request kommt rein, gibt den Job weiter, ja, und die Maschine kann ja ein I.O. machen und während dieser Zeit ist dieser Thread wieder frei und kann andere Requests entgegennehmen. Fantastisch. Wer schon mal, wie soll ich es ausdrücken, wer hat schon mal mit C++ gearbeitet und dabei die Boost ASIO hergenommen, Asynchronous Input-Output, eine Bibliothek, die dasselbe ungefähr kann oder versucht zu machen, das ist ein Graus. Von daher seid froh, dass ihr noch nicht die Ehre hattet, damit zu arbeiten. Das ist wirklich ziemlich einfach. Ja? Innerhalb von ein paar Sekunden kann man das Ding einfach asynchron machen und hat ziemlich gute Performance-Gewinne. Okay, dann schauen wir aber mal, ob das überhaupt jetzt funktioniert. Ich starte es wieder. Und werde jetzt einfach mal zum Testen Postman hernehmen. Eine Google Chrome App. Dafür brauche ich noch die Portnummer, auf der das Ding läuft. Gib die ein und schicke das einfach mal los. Und sollte jetzt eigentlich in XML das zurückkriegen, was ich gerade eingegeben habe. So, jetzt, wer von euch schon mal über Content Negotiation gehört hat, das ist natürlich auch integriert. Das heißt, ich kann dem Service sagen, ich will mein Rückgabeergebnis in XML. Oder ich kann ihm sagen, ich will es als JSON. Oder wir sind bei REST, ja, ich kann auch sagen, ich will es als WeCard und will dann den Kontakt gleich in Outlook importieren. Oder was auch immer. Ich kann alles machen. Schauen wir uns nochmal an, wie das auch mit JSON funktioniert. Das heißt, im Accept-Header des Aufrufs trage ich jetzt hier einfach mal JSON ein. Und ich kriege JSON zurück. Ja, also so einfach kann ich eigentlich mir REST-basierte Services aufbauen. Und ob ich XML will oder JSON, ist alles schon drin. Da muss ich eigentlich nicht mehr viel machen. Okay, wie weit sind wir Zeit? Okay, 5 Minuten noch. Dann würde ich sagen, zeige ich euch noch ein Feature, das ich nämlich wirklich richtig cool finde. Und jeder, der mal wirklich mit ASP.NET entwickelt hat, richtige Projekte gemacht hat, der wird es lieben, denke ich. Kurz, was ist das Problem heutzutage, meiner Meinung nach noch? Wir haben einmal eine Backend-Sprache, C# beispielsweise, und wir haben JavaScript für das Frontend. So, oft ist aber so, dass ich in beiden Welten gleichzeitig debuggen muss. Beispiel, ich habe einen Ajax-Call zu einem Backend-Service, der retourniert mir wieder irgendeinen Wert und soll dann in diese bestehende Seite das Ergebnis irgendwie mit einfließen lassen. Das heißt, ich debugge von der Client-Seite in die Backend-Seite und von der Backend-Seite wieder in die Frontend-Seite. So, wie ich das eigentlich gemacht habe immer, man hat sein Visual Studio für das Backend, für das Debugging und ist gleichzeitig im Browser in den Entwickler-Tools und geht damit meinem Debugger durch. Und wenn es noch ganz hart kommt, dann habe ich kein JavaScript, sondern ich verwende CoffeeScript oder TypeScript. Und dann habe ich im Browser nämlich aber trotzdem das JavaScript. Das heißt, ich schreibe in TypeScript oder CoffeeScript, muss im Browser aber auch noch JavaScript debuggen. Das heißt, es sind irgendwo zwei Sprünge, die ich geistig machen muss. Einmal von meiner IDE in eine andere IDE und einmal von einem CoffeeScript oder TypeScript-Code in den JavaScript-Code. Das hat sich jetzt mit Visual Studio 2013 massiv verbessert. Und ich kann in einer IDE bleiben und in TypeScript oder in CoffeeScript oder in JavaScript programmieren mit dem Trick und kann dann in beiden Welten in einer IDE debuggen. machen wir das mal noch ganz schnell. Und das, was ich, das Beispiel, wie es ablaufen soll, ist folgendermaßen. Ich zeige es euch gleich mal. Hier auf Person. Und wenn ich jetzt eine neue Person anlegen will, dann will ich Folgendes. Wenn ich hier die Postleitzahl eintippe und auf Ort springe, soll ein Ort-Service angesprochen werden, die mir zu der PLZ den Ort zurückgibt. Okay? Lass uns das mal ganz schnell programmieren. Okay. Fangen wir mal mit dem PLZ-Händler an. Dazu gehe ich in Scripts und sage Add. Machen wir es mal mit TypeScript. PLZ-Händler. Wir holen uns noch schnell die Types für jQuery. Ich hoffe, das geht jetzt ein bisschen schnell hier. Weiß nicht, wie die... Ah ja, okay, passt. Installieren den Typ. So, und jetzt kann ich loslegen. Das ist das hier, was mir Visual Studio standardmäßig hier gibt. Das kann ich einfach mal rauslöschen. Und da ich natürlich viel zu faul bin, schreibe ich das jetzt nicht selber, sondern kopiere mir das einfach schon mal raus. Ist nicht so furchtbar kompliziert, der Code. Im Wesentlichen, was er macht, ist hier, ich hole mir aus dem PLZ-Input-Field, hole ich mir den Wert und dann mache ich einen Ajax-Request an den Service, den wir jetzt gleich erstellen werden. Und wenn wir hier wieder drin sind im Callback, wenn der Ajax-Call erfolgreich war, dann setzen wir quasi das Feld von dem Ort mit dem Datum, das wir vom Backend-Service wiedergekriegt haben. Okay, also das heißt, wir haben schon mal unser JavaScript dafür. Jetzt machen wir noch ganz schnell einen Controller. Einen ganz simplen. Ort-Controller. Und nennen wir das einfach mal getOrt. Und was wir hier... Wir machen jetzt eine ganz triviale Implementierung. Habe ich auch schon was vorbereitet. Ja, das heißt, wir sagen, wenn die PLZ 41460 ist, dann geben wir Neues zurück. Ansonsten ist der Service so blöd, dass er einfach Unknown zurückgibt. Okay. Aber die Idee sollte klar sein, wie so ein Service ungefähr funktionieren kann. Okay, das haben wir. Was jetzt eigentlich noch fehlt, ist, dass das JavaScript oder was wir da gerade gemacht haben, auch noch geladen wird, wenn wir die Create-Seite aufrufen. Das haben wir noch nicht gemacht. Deswegen gehen wir jetzt ganz schnell in unser Bundle. Hier werden die verschiedenen Bundles definiert. Die sind standardmäßig hier dabei. Und wir sagen jetzt einfach mal noch, dass wir noch unser Bundle haben wollen. Ja, das heißt, wir legen hier ein Bundle mit dem virtuellen Pfad Bundle Custom an und inkludieren jetzt einfach mal den PLZ-Händler noch. Ja. Okay, was jetzt eigentlich nur noch fehlt, ist in unserer View, das ist, lass mich mal ganz kurz schauen, müsste hier drin sein, in Create. Hier können wir jetzt einfach auch sagen, welche Skripte zusätzlich geladen werden sollen, wenn wir diese Create-Seite aufrufen. Und da bin ich jetzt einfach mal so frei und kopiere mir das hier raus und paste das rein. Okay. So, dann probieren wir jetzt erstmal, ob das überhaupt funktioniert. Kann ja gut sein, dass ich einen Fehler gemacht habe. Wir warten wieder. So, jetzt gebe ich hier einfach mal 80639 rein. Bitte? What ist falsch? Super. Danke, 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 danke. Das hätte ich jetzt gar nicht machen müssen. Dann gehe ich nochmal schnell in PLZ-Händler. Genau. Wo sonst? Wie ist der Port nochmal gewesen? Wollen wir mal schauen. Das ist der Port. Okay, und ich gebe den hier rein. Okay, cool, vielen Dank. So, also zweiter Versuch, das sollte jetzt aber wirklich klappen. Okay, ah no, ja, kennt ihr nicht. Gut, soweit so gut, es ist nicht allzu schwer, außer man verwechselt die Ports. Jetzt versuchen wir mal durchzudebuggen. Und das heißt, wenn es funktioniert, könnte ich eigentlich hier ein Breakpoint machen und ich könnte, sagen wir mal, hier noch ein Breakpoint machen. Außerdem will ich natürlich in meinem C-Sharp-Code auch noch durchdebuggen, deswegen mache ich hier auch noch einen Breakpoint. Okay. Starte ich neu. Gut. So, wenn ich jetzt hier rausgehe, dann sehen wir, jetzt bin ich mal im JavaScript bzw. TypeScript und kann hier ganz normal durchsteppen. Und das Schöne ist, dass ich jetzt alle Möglichkeiten eigentlich habe, die ich aus C-Sharp auch gewohnt bin. Das heißt, ich kann hier drauf gehen und kann mir den Value anzeigen lassen, der hier gerade existiert. Ich kann mal reinzoomen. Jetzt habe ich es natürlich verhauen. Okay, ist egal. Okay, dann machen wir den Ajax-Call. Und wenn jetzt alles gut läuft, dann müsste ich eigentlich wieder hier drin sein und bin jetzt in meinem Service und kann hier durchsteppen und sehe hier auch wieder, okay, es wurde 41460 übergeben, kann hier ganz normal durchsteppen, mach weiter und jetzt bin ich quasi wieder in dem Callback von dem Ajax-Call und kann wieder schauen, kann mir mein JSON anschauen, ja, was zurückgekommen ist. Und das ist wunderbar, weil im Wesentlichen habe ich jetzt zwei, und da steht Neues, weil im Wesentlichen habe ich jetzt zwei zwei Abstraktionsebenen weniger. Ja, ich kann in derselben IDE bleiben, ich muss nicht springen zwischen den DevTools von einem Browser und der IDE und, wie gesagt, wenn ich TypeScript verwende oder CoffeeScript, habe ich durch die Source Maps, die mir automatisch generiert werden, kann ich direkt im CoffeeScript debuggen oder im TypeScript und ich muss mich nicht mehr mit dem generierten JavaScript auseinanderschlagen. Und das ist eine verdammte Verbesserung, würde ich sagen. Okay, ich hätte noch so viel mehr gehabt, aber leider ist die Zeit zu kurz. Ich würde es mal damit belassen. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen was gebracht, was so neue Sachen drin sind. Wenn ihr noch Fragen habt, kommt einfach vor oder sprecht mich später einfach mal an. Ja, könnt ihr mich jederzeit fragen. Danke!